Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Wie der Krieg in der Ukraine die Christen in Moldau spaltet und Seelsorge in der Gedenkstätte Auschwitz. Das sind einige unserer Themen heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. In der Republik Moldau wird am Wochenende gewählt. Sowohl über die Präsidentschaft wird abgestimmt, als auch über die Frage, ob die Bemühungen um einen EU-Beitritt in der Verfassung verankert werden sollten. Moldawien liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und seit über 30 Jahren schwelt dort der Konflikt um die Region Transnistrien, die de facto unter russischem Einfluss steht. Auch die Gesellschaft ist tief gespalten in pro-russische und pro-europäische Kräfte. Und das spiegelt sich auch in den christlich-orthodoxen Kirchen des Landes wider. Mein Kollege Christopher Weingart hat die Informationen dazu. Woran lässt sich das denn festmachen?
Ja, das Land, das ist fast schon traditionell ein Grenzgebiet. Hier treffen russischer Einfluss und westliche Welt aufeinander. Und das macht auch vor der Religion nicht Halt. Zwar ist es so, dass sich über 90% der Personen selbst als orthodoxe Christen bezeichnen, was jetzt zunächst einmal nach Einigkeit klingt. Aber es gibt zwei orthodoxe Kirchen im Land, die auch miteinander konkurrieren. Die größere, das ist die moldauisch-orthodoxe Kirche mit über 1000 Gemeinden, die untersteht dem Patriarchat von Moskau. Und die kleinere, die orthodoxe Kirche Bessarabiens, die ungefähr 200 Gemeinden hat, die untersteht dem Patriarchat von Bukarest in Rumänien. Und genau auf dieser Trennlinie, da verläuft auch die Spaltung. Auf der einen Seite gibt es eine am Westen orientierte rumänischsprachige, häufig auch etwas jüngere Population. Und die befindet sich häufig zum Beispiel in der Hauptstadt Chișinău. Und dann gibt es auf dem Land die andere Seite, die ist russischsprachig und die strebt eher nach Russland.
Jetzt steht am Wochenende das Referendum an, in dem es auch um den EU-Beitritt gehen soll. Nehmen die Kirchen da Einfluss bzw. positionieren sie sich zu dieser Frage?
Auf jeden Fall. Beginnen wir mal mit der orthodoxen Kirche Bessarabiens, weil da der Fall etwas einfacher gelagert ist. Das ist die kleinere Kirche, die ist traditionell nahe an EU-Land Rumänien und die hat auch jüngst in einem Statement klargestellt, dass sie die Regierung unterstützt und auch den EU-Kurs und damit auch den EU-Beitritt. Die Gegenseite, also die moldauisch-orthodoxe Kirche, die hat sie in diesem Statement sogar bezichtigt, offen in politische Wahlpropaganda involviert zu sein und dabei sei es zu zutiefst beleidigenden Handlungen gekommen, die eindeutig gegen die geistige und nationale Einheit verstoßen. Also scharfe Vorwürfe, kann man sagen.
Woher kommt dieser Vorwurf?
Ja, die moldauisch-orthodoxe Kirche, die ist nach wie vor von Russland beeinflusst. Da hat es zuletzt auch Kontroversen gegeben, besonders um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Moskauer Patriarch Kyrill I., der unterstützt den bekanntermaßen, hat den sogar als Heiligen Krieg bezeichnet. Und dadurch hängt die moldauisch-orthodoxe Kirche da so ein bisschen mit drin, weil sie ja dem Moskauer Patriarchat unterstellt ist. Metropol Petru, der hat darüber auch in einem Brief seinen Unmut zum Ausdruck gebracht, aber Bestrebungen, sich vom Moskauer Patriarch zu lösen, wie es zum Beispiel in der Ukraine oder auch in Estland schon passiert ist, die sind bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen und es sieht auch nicht so aus, als würde das passieren. Was aber schon passiert ist, ist, dass es Übertritte gab von der moldauisch-orthodoxen Kirche zur orthodoxen Kirche Bessarabiens. Erst im September wurde da über 60 Gemeinden berichtet, die Kirche sozusagen gewechselt haben und das sorgt natürlich dann auch innerhalb der Kirche immer wieder für Konflikte. Dass der Moskauer Einfluss auf die moldauisch-orthodoxe Kirche, dass der noch hoch ist, das zeigt sich zum Beispiel aber durch eine Pilgerreise, hat man es genannt, von einigen Dutzenden hohen Kirchenvertretern der moldauisch-orthodoxen Kirche nach Moskau. Dort soll ihnen Geld angeboten sein, um Stimmung gegen das EU-Referendum zu machen. Und wie das dann aussieht, das zeigt sich zum Beispiel in Balzi. Das ist die zweitgrößte Stadt im Land und so die Hochburg des russischen Einflusses. Da ist der Bischof Marcel Mihaescu zuständig und der hat am 24. September zum Beispiel in seine Kathedrale in Balzi einige Oppositionelle zum Beispiel eingeladen und die Präsidentschaftskandidatin Victoria Fortuna da auch in höchsten Tönen gelobt, hat gesagt, er wünscht sie sich als Entscheidungsträgerin. Und diese Victoria Fortuna, die steht klar gegen das EU-Referendum, die bezeichnet das als PR-Aktion von San Kathmandu und die unterhält sehr gute Beziehungen nach Moskau. Ein paar Tage später hat sich dann Victoria Fortuna vor die Presse gestellt und die moldauisch-orthodoxe Kirche verteidigt, hat gesagt, die Regierung wolle sie beeinflussen, attackieren, sogar instrumentalisieren und hat auch auf den Plan gebracht, nach russischem Vorbild ein Gesetz gegen LGBT-Propaganda vorzulegen. Und so zeigt sich, wie diese Wechselwirkung tatsächlich auch existiert im Land. Also wie Teile der moldauisch-orthodoxen Kirche ja im Auftrag von Interessensvertretern, die russische Interessen vor allem vertreten, gegen dieses EU-Referendum mobilisiert. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Abstimmung. Wie die am Ende ausgehen wird, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es handelt sich hier um ein sehr kleines Land. Was man den Umfragen entnehmen kann, ist aber, dass diese Gegnerschaft noch nicht reicht. Da führen die Befürworter für das Referendum mit so 55-65% der Stimmen insgesamt. Aber bis Sonntag kann noch viel passieren, unter anderem durch den Einfluss der moldauisch-orthodoxen Kirche.
Wie sich die Kirchen bei dem am Wochenende anstehenden Referendum in Moldau positionieren. Mein Kollege Christopher Weingart war das mit den Informationen. Vielen Dank. In vielen Religionen weltweit spielen Natur und Schöpfung eine weitaus wichtigere Rolle als in unseren europäisch geprägten Weltanschauungen. Das war auch eine der zentralen Aussagen der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, mit der er die Schöpfung in den Mittelpunkt kirchlichen Handelns stellte. Allein der Natur nutzt das nichts, denn wenn es vor Gericht geht, dann zählen meist nur menschliche Interessen. Bäume, Flüsse, Berge oder Ökosysteme haben kein eigenes Recht. Sie gelten letztlich als lebloses Objekt. Doch das änderte sich in den letzten Jahrzehnten. Und auch bei uns in Deutschland nehmen diese Änderungen Fortschritt auf. In Thüringen erregte ein Gerichtsurteil jüngst Aufsehen, mit dem auch bei uns die Rechte der Natur erstmals juristisch anerkannt wurden. Giseko von Lübcke über eine Entwicklung, die dazu führen könnte, dass wir Menschen unser Verhältnis zur Natur ethisch und juristisch auf neue Füße stellen könnten.
Die Sonne zaubert einen Teppich aus Lichtreflexen auf das schnell strömende Wasser der Loisach, die hier aus drei Quellen der Erde entspringt. Klaus Biegert, Autor, Dokumentarfilmer und Umweltaktivist, blinzelt in diese sprudelnde Szenerie des Quellmoores und lauscht.
Jede Quelle ist eigentlich heilig, denn dass Tag und Nacht, Jahr ein Jahr aus, Trinkwasser aus dem Boden kommt. Ich meine, was gibt es noch Ehrwürdigeres und Bewundernswerteres und damit Heiligeres als so eine Gabe? Die Loisach soll Rechtsperson werden. Und die Loisach, wenn sie was zu sagen hat, wird sie nicht nur für sich sprechen, sondern für alle Flüsse. Wir sind in einem Wendepunkt angekommen und in der vollen Welt müssen wir jetzt der Mitwelt eine Stimme geben, sonst wird uns der Boden entzogen.
Klaus Biegert ist kein einsamer Spinner aus Oberbayern, sondern Teil eines weltumspannenden Netzwerkes von Juristen, Aktivisten, Naturschützern und Wissenschaftlern, die eine Wende im Denken einleiten wollen, um der Zerstörung der Natur auch juristisch wirkungsvollen Widerstand zu leisten. Zwar gibt es Gesetze zum Tier- und Umweltschutz sowie Paragraphen in Länder- und Bundesverfassungen, die den Erhalt der Natur und Lebensgrundlagen für künftige Generationen garantieren sollen. Doch der Hambacher Forst und seine seltenen Fledermäuse konnten sich nicht vor Gericht wehren, als die riesigen Schaufeln der Kohlebagger sich in die Landschaft fraßen. Gevatter Rhein durfte keine Klage einreichen, als Industrieabfälle ihn vergifteten. Auch die Oder an der deutsch-polnischen Grenze war letztlich rechtlos, als 2023 der Fluss kippte und Fische zu Tausenden verendeten. Die Kritiker verweisen darauf, dass die Natur in unserem Rechtsstaat bislang als Ding gilt, nicht aber als juristische Person mit garantierten und einklagbaren Rechten. Deshalb zieht sie in der Regel den Kürzeren. Das soll anders werden, sagt Christine Ax vom Netzwerk Rechte der Natur.
Es geht vor allem darum, im Grundgesetz ganz weit vorne, das Recht auf Leben. und auch Wiederherstellung der Natur zu verankern, also Artikel 2. Artikel 1, da geht es um die Würde des Menschen. Wir als Netzwerk sind der Überzeugung, dass es gut wäre, auch die Würde der Natur anzuerkennen, weil sich daraus eben dann automatisch dieses Gleichgewicht, also im Sinne von gleichwichtig, zwischen Natur und Mensch juristisch abbilden würde.
Im Grundgesetz, in Länderverfassungen und in Gesetzen soll, geht es nach dem Netzwerk, die natürliche Welt den gleichen Status bekommen wie Menschen, aber auch Kapitalgesellschaften oder Stiftungen, die ihre Würde und Unversehrtheit einfordern dürfen. Und Menschen sollen die Rechte der Natur dann stellvertretend einklagen können. Was lange Zeit undenkbar schien, wird heute global diskutiert und oft schon umgesetzt. Im südamerikanischen Ecuador stehen die Rechte der Natur in der Verfassung. In Spanien erklärte das Parlament die Südwasserlagune Mar Menor zur juristischen Person, um sie besser schützen zu können. Hierzulande geht das Umdenken erst gerade los, sagt Christina Ax vom Netzwerk für die Rechte der Natur.
Menschen, die sich noch nie mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, für die mag das sich seltsam anhören. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer war für mich, dass es natürlich die Natur Rechte hat und dass wir sie auch anerkennen müssen. Und ich glaube, dass unsere Kultur sich als Ganzes tiefgreifend verändern muss und dazu gehört unsere Beziehung zur Natur ganz zentral.
Die Politik traut sich an das Thema bisher noch nicht ran und befürchtet ungeahnte Konsequenzen für Ökonomie und Wachstum, wenn die Natur nicht länger geplündert werden dürfte. Deshalb erschien die Idee, der Natur Rechte einzuräumen, bislang wie eine ferne Vision. Das hat sich zuletzt verändert. Das Landgericht Erfurt entschied in einem Prozess zum Dieselskandal kürzlich, dass durch die Manipulationen der Autokonzerne auch die Natur geschädigt wurde, die durch europäische Abgasrichtlinien geschützt sei. Der Richter berief sich in seinem Urteil auf die Europäische Grundrechtscharta und leitete aus ihr Eigenrechte der Natur ab. Der verklagte BMW-Konzern müsse mehr Schadensersatz an den Kläger, einen Autobesitzer, zahlen und somit spüren, dass es teuer wird, die Natur zu schädigen. Für den Rechtswissenschaftler Professor Thilo Wesche ein historisches Urteil mit enormen Folgen.
Mit dem Urteil wird ein wichtiger Schritt gemacht, nämlich, dass erstmalig in Deutschland die Rechte der Natur genannt werden und damit der Natur eigene Rechte verliehen werden in diesem Urteil. Das ist ein ganz neues Paradigma, eine neue Rechtspraxis. Das Urteil des Landgerichts Erfurt führt etwas vor, was von jeder Rechtsprechung in Europa nachgeahmt werden kann, weil sich das Gericht eben auf höchststufiges Unionsrecht beruft. Und damit ist grundsätzlich möglich, so wie in Erfurt, dass in jedem EU-Mitgliedstaat in Berufung auf die Europäische Grundrechtecharta der Natur Rechte verliehen werden können. Das ist ein Paradigmenwechsel.
Nicht nur Juristen diskutieren über die Rechte der Natur und ihre Folgen, auch Theologen. Einige arbeiten an einer neuen Schöpfungstheologie, die dann aber nicht nur von der Kanzel gepredigt werden soll, sondern einen Ansatz wie die Rechte der Natur aktiv fördern und unterstützen will. So skizzierte es die evangelische Theologin Aurika Jax auf einer Tagung des katholischen Franz-Hitze-Hauses in Münster.
Die ökologische Katastrophe gehört in den Kern dessen, worüber wir theologisch nachdenken. Es ist für mich eine Theologie der Verbundenheit, der Abhängigkeit, der Verletzbarkeit aller Lebewesen oder konstruktiv gewendet, des Lebenswillens aller Lebewesen und auch des Rechts auf Leben für alle Lebewesen, der Würde aller Lebewesen, aller Geschöpfe. Also ich würde sagen, aus einer christlichen Haltung heraus sofort die Würde der Natur ins Grundgesetz. Auf jeden Fall. Das weitet den Blick und zeigt auch nochmal die Bedeutung und den Eigenwert der Natur. Und ich finde auch, dass viele Parteien, aber auch die Parteien, die sich christlich nennen, dieses Anliegen unterstützen sollten.
Nachdem weltweit schon in mehr als 200 Fällen Rechte der Natur in Gesetzen und vor Gerichten anerkannt worden sind, nimmt das Thema nun auch politisch an Fahrt auf. Hans-Leo Baader sammelt in Bayern zurzeit Unterschriften für ein Volksbegehren zur Änderung der bayerischen Verfassung, wo nicht mehr von der Umwelt, sondern von der Mitwelt die Rede ist.
Wir nehmen vielleicht dann die Umwelt anders wahr, wenn wir sie als Mitwelt sehen, als etwas, was mit uns existiert. Das Bewusstsein wieder, dass wir eben Teil der Ökologie sind und nicht an der Spitze der Schöpfung in Anführungsstrichen stehen und über sie herrschen, sondern dass wir eben Teil dieses Ökosystems sind und dass dieses Ökosystem bestimmte Grenzen hat, die wir akzeptieren müssen.
Die Entscheidungen vom Landgericht in Erfurt sind für die Aktivisten nur der jüngste Dominostein, der ein anthropozentrisches Rechtssystem auch in Deutschland schon bald ins Kippen bringen könnte.
Die Schöpfung als Rechtssubjekt. Ein Beitrag war das von Gisiko von Lübcke. Auschwitz, der Name des deutschen Konzentrationslagers in Polen, der ist zum Synonym geworden für den Holocaust und die Vernichtung der europäischen Juden. Wer heute die Gedenkstätte besucht, dem wird vor Augen geführt, wie grausam die Häftlinge behandelt wurden und wie entmenschlicht die Nazis handelten. Es ist immer ein Besuch, der vielen an die Substanz geht. Deshalb gibt es dort auch eine kirchliche Begegnungsstätte, in der auch ein deutscher Priester arbeitet und der den Besucherinnen und Besuchern hilft, die Eindrücke zu verarbeiten. Simon Berninger hat ihn für uns getroffen.
Hier aus dem Fenster in diese Richtung geht der Blick nach Birkenau, wo die Massenvernichtung stattfand. Das Stammlager, 3 Kilometer entfernt, wo alles anfing. Und so irgendwie dazwischen liegt unser Haus.
Unser Haus. Manfred Desilers meint das Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim, der Stadt in Südpolen, die auf Deutsch Auschwitz heißt und nach der die Nazis ihr 1940 errichtetes Konzentrationslager benannten. Hier hat das Erzbistum Krakau eine Begegnungsstätte für Gedenkstättenbesucher errichtet, die ihre Eindrücke an einem geistlichen Ort verarbeiten wollen. Mit dem Gästehaus mit 150 Übernachtungsplätzen, Kapelle und Seminarraum kam das Erzbistum einem früh entstandenen Bedürfnis nach.
Oświęcim, eine Stadt mit 7 katholischen Pfarrgemeinden und an der Stadt damals in die Stadt fast reingebaut wurde gegen den polnischen Widerstand am Anfang das Konzentrationslager. Als der Krieg zu Ende war, die Deutschen dann auch weg sind und die jüdische Bevölkerung nicht mehr da war, sind Polen dann wieder hier hingezogen. Überwiegend fast alles Katholen. Deswegen von Anfang an war das Bedürfnis, hier auch religiös mit dem Ort umzugehen.
Zwar waren Juden die größte Opfergruppe in Auschwitz, unter den Häftlingen waren aber auch katholische Oppositionelle und polnische Staatsbürger katholischen Glaubens. Bis zur Gründung des katholischen Dialogzentrums am Rande von Auschwitz, gut eine Stunde Autofahrt von Krakau entfernt, dauerte es allerdings. Auch noch lange, nachdem der frühere Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyła, 1978 zum Papst gewählt wurde. Ein Jahr nach seiner Wahl besuchte Johannes Paul II. Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche die Gedenkstätte Auschwitz.
Aber das Zentrum für Dialog und Gebet für Studienaufenthalte, Besinnungsaufenthalte, wirklich als eine Einladung an die Menschen, die Auschwitz besuchen, tiefer zu gehen. Sich vorzubereiten, sich nachzubereiten, darüber zu reden, damit ins Gebet zu gehen. Das wurde möglich erst nach dem Ende des Kommunismus, also in den 90er Jahren, wie vieles in Polen. Also so entstanden aus dem Geist der polnischen Kirche, für den Johannes Paul II. Stand, ja. Ernst nehmen, was passiert ist und sich für Frieden einsetzen.
Das wollte auch Manfred Desilers. Schon vor seiner Priesterweihe 1983 in Aachen hat sich der heute 69-Jährige in der Erinnerungsarbeit engagiert.
Ich war nach dem Abitur 1,5 Jahre in Israel. Mit Axt- und Sühnezeichen und später in einer Gemeinde in Mönchengladbach habe ich mal eine Gruppe organisiert, die nach Polen gefahren ist und auch hier in Auschwitz war. Und in diesem Zusammenhang habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass junge Deutsche kommen. Und deswegen kam ich auf die Idee, wäre vielleicht gut, einfach mal ein Jahr zusammenzuleben hier. Und daraus ist dann eben all der Rest entstanden. Dann kam die Idee, dann eine Doktorarbeit in Krakau zu schreiben. Und dann entstand dieses Haus. Und der Kardinal in Krakau, Macharski, wollte, dass ich hier mitarbeite.
Nun lebt Manfred Desilers seit 35 Jahren in Polen und wirkt als deutscher Seelsorger im Zentrum für Dialog und Gebet am Rande von Auschwitz. Über die Jahre hinweg hat er gemerkt, wie wichtig die Begegnungsstätte für Besucher des einstigen Konzentrationslagers ist.
Weil die Menschen, die hinkommen, erschüttert sind von dem, was sie hier sehen, hören. Es berührt Ja, und in diesem Sinne ist das ein seelsorgerischer Ort, eine Begleitung für die Menschen, die die Wunde von Auschwitz berühren.
Die Wunde von Auschwitz berühren, so hat Manfred Desilers auch sein jüngstes Buch genannt, über seine Arbeit als Seelsorger für Auschwitz-Besucher.
Die Fragen, die da aufbrechen, die sind unser Thema, dafür zu begleiten. Und grundsätzlich ist es ja wichtig, dass zum Beispiel Schulklassen, die hier hinkommen, nicht in Depressionen nach Hause fahren, sondern dass sie begreifen, dass das Gedenken an Auschwitz ein Ruf in die Verantwortung ist. Dass es eben nicht wieder passiert. Und mit so einem Auftrag nach Hause, das baut auf, das drückt nicht runter, sondern es richtet auf. Wir haben einen großen Auftrag, wir sind ganz wichtig, dass sowas nicht wieder passiert.
Als Theologe hat Desilers auch über Auschwitz nachgedacht, vor allem in seiner Doktorarbeit über den einstigen Lagerkommandanten Rudolf Höss.
Wir hören ja sehr oft die Frage, wo war Gott in Auschwitz? Ja, und die Standardantwort ist in der Würde der Opfer, die sie von Gott haben. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Aber dann kommt die Gegenfrage, und wie ist das mit den Tätern? Wo war Gott in der Biografie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, der ja katholisch erzogen wurde? Beim Prozess in Warschau fragt an einer Stelle der Staatsanwalt, und sie hatten nie Gewissensbisse. Da sagt er anfangs nicht, aber später dann doch und beschreibt Szenen auf der Rampe mit Kindern, mit Frauen, die er nicht vergessen kann. Wo ist Gott erschienen im Leben des Kommandanten von Auschwitz? In diesem Blick der anderen. In diesem Blick, den er gespürt hat als Anfrage an sein Leben.
Für Manfred Desilers entspringt da auch das Gebot zur christlichen Nächstenliebe. Im Blick des anderen dessen Würde erkennen und ihn entsprechend behandeln.
Wer er weiß, wo du Charlotte Grünwald.
Eben anders, als es die Nazis mit ihren Opfern in Auschwitz getan haben. Die Namen einiger Ermordeter hören Besucher heute beim Betreten der Gedenkstätte. Lange hat Desilers selbst Menschen hindurchgeführt.
Ich werde auch oft gefragt, wie kannst du hier so lange leben? Ich kann es, weil ich heute hier lebe und nicht vor 80 Jahren. Und weil ich lebendige Menschen treffe. Ja, aber Führung mache ich nicht mehr. Und weil ich habe dann im Kopf Überlebende, die mir das erzählt haben. Was hier konkret passiert ist, und wenn ich das nacherzähle, spüre ich das auch, dass ich manchmal nicht weiterreden kann. Dann verschlägt mir die Sprache, weil es einfach so schrecklich ist. Ja? Wahr.
Und doch war es ausgerechnet Auschwitz, wo Manfred Desilers in seinem christlichen Glauben bestärkt wurde.
Das habe ich auch tiefer begriffen hier. Die Eucharistiefeier. Gott liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns hingibt. Und das feiern wir in jeder Messe. Und das feiern wir hier, das feiern wir da, das feiern wir weltweit. Und das begreift eigentlich nur, wer begreift, was das bedeutet, sein Leben hinzugeben. Aus Liebe. Und hier in Auschwitz ist das, zum Beispiel mit Maximilian Kolbe, habe ich oft gedacht, leichter zu begreifen als in einer normalen bürgerlichen Gemeinde in Deutschland, wo dieses sich die Liebe was kosten lassen nicht mehr so klar ist. Ja?
Der polnische Geistliche Maximilian Kolbe war Häftling in Auschwitz, wo er sein Leben für das eines Mannes mit Frau und zwei Söhnen hingab und sich an seiner Stelle ermorden ließ. Ähnlich wie Jesu Opfertod am Kreuz, sagt Manfred Desilers. Nächstes Jahr geht der Seelsorger am Rande von Auschwitz in den Ruhestand. Wo er den verbringt, ob in Polen oder Deutschland, hat er noch nicht entschieden.
Simon Berninger war das über den deutschen Seelsorger in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Und das Buch, von dem in dem Beitrag die Rede war, heißt »Die Wunden von Auschwitz berühren« von Manfred Desilers. Und damit geht die Sendung Tag für Tag zu Ende. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Und an dieser Stelle wollen wir Sie auch nochmal hinweisen auf eine Sendung, die heute Abend bei uns im Programm läuft, aus Religion und Gesellschaft. Da geht es um Stefan Zweig und das Judentum. Verlorenes Volk, unsterblicher Geist ist der Titel der Sendung, die heute Abend bei uns läuft um 7:50. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis morgen.